Länger trocken, 22 bis 32 Grad. Es ist 22.03 Uhr.
NDR Kultur. Am Abend vorgelesen.
Gerd Westphal liest nun wieder aus dem Roman Unwiederbringlich von Theodor Fontane. Heute den 15. von 22 Abschnitten. Die letzten Wochen des Jahres 1859 sind angebrochen und die kleine Gesellschaft um die Prinzessin Maria Eleonore befindet sich noch auf Schloss Frederiksborg. Das Schloss wird im Roman auch als reines Bauwerk noch eine Rolle spielen. Fontane hat es übrigens selbst besucht und darüber im Tagebuch vom September 1864 festgehalten: 5 oder 6 Längsschiffe mit hohem Dach stehen nebeneinander. Rechts und links vom Ganzen ein Turm und in der Mitte, also vielleicht dem dritten Schiff entsprechend, der Hauptturm, höher als die beiden anderen. Der Stil, in welchem Frederiksborg bis zu einem gewissen Grade auch die Türme von Helsingør, selbst die Börse, gebaut sind und den man einen verschnörkelten, mit viel Kupferkronen und Kupferdächern ausstaffierten Elisabeth-Tudor-Stil nennen könnte, erinnert daher mehr oder weniger an englische Bauten. Hier nun also trifft man bereits Vorbereitungen für das Weihnachtsfest. Graf Holk, der deutsche Kammerherr der Prinzessin Maria Eleonore, gehört zur Gesellschaft ebenso wie die Hofdamen Schimmelmann und Rosenberg, die Freiherren Penz und Erichsen und das Pastorenehepaar Schleppegrell. Zwischen Holk und der reizvollen Ebba von Rosenberg besteht immer noch ein Verhältnis, in dem ironische Distanz und der Wunsch nach Nähe sich eigentümlich mischen. Schloss Holkenes, Frau und Kinder, sind für Holk in weite Ferne gerückt. Seine Briefe an Christine sind auf einen kühlen, ihre Antworten auf einen abweisenden und melancholischen Ton gestimmt. Hören Sie nun wieder Gerd Westphal.
Die kleine Weihnachtsvorfeier, die mit einem Geplauder am Kamin, Grundtvig war das Hauptthema gewesen, abgeschlossen hatte, hatte sich bis Dunkelwerden hingezogen und die 6. Stunde war schon vorüber, als man aufbrach, nachdem sich die Prinzessin kurz vorher in ihre Gemächer zurückgezogen. Holk begleitete wieder das Schleppegrellsche Paar, diesmal aber bis in die Stadt selbst hinein und kehrte erst, nachdem er zugesagt hatte, bei nächster freier Zeit einen Besuch im Pfarrhause machen und da selbst Schleppegrells Sammlungen besichtigen zu wollen, in sein Turmzimmer zurück, um hier im Laufe des Abends verschiedene Briefe zu schreiben, an Asta, an Axel, an die Dobschütz. Von dieser letzteren waren am voraufgegangenen Tage, fast unmittelbar vor Aufbruch des prinzesslichen Hofes nach Frederiksborg, einige Zeilen eingetroffen, in denen ihm mitgeteilt wurde, dass Christine nicht schreiben könne, weil sie krank sei. Dass diese Mitteilung einen großen Eindruck auf ihn gemacht hätte, konnte nicht behauptet werden. Er kannte seiner Frau Wahrheitsliebe. Trotzdem sagte er, sie wird verstimmt sein. Und das heißt dann Krankheit. Wenn man will, ist man immer krank. Und er freut sich des Vorzugs, jede Laune rechtfertigen zu können. Der andere Morgen führte wieder einen klaren und wolkenlosen Tag herauf. Kein Wind ging. Und Holk, der sich in der Mittagsstunde zum Dienst zu melden hatte, saß in Nähe des Fensters und sah nach dem Hilleröder Kirchturm hinüber, dessen Wetterhahn in der Sonne blitzte. Still lagen die Häuser da, die Dächer blink und blank, und wäre nicht der Rauch gewesen, der aus den hohen Topfschornsteinen aufstieg, so hätte man glauben können, es sei eine verwunschene Stadt. Nirgends Menschen. In solcher Stille zu leben, sprach er vor sich hin, welch ein Glück. Und als er sich dann vergegenwärtigte, dass Holkenäs dieselbe Stille habe, setzte er hinzu, ja, dieselbe Stille, aber nicht denselben Frieden. Wie beneidenswert dieser Pastor. Er hat seine Gemeinde, seine Steingräber und seine Moorfunde, den Herluft-Trolle ganz ungerechnet, und lässt die Welt draußen ihren Gang gehen. Hilleröd ist seine Welt. Freilich, wer will sagen, was in ihm vorgeht? Er scheint so ruhig und abgeklärt, so ganz in Frieden. Aber ist er's? Wenn es wahr ist, dass 3 Prinzessinnen hintereinander weg oder vielleicht auch ad tempo sich in ihn verliebten, so will mir solch Idyll als Ausgang von dem allen doch als ein fragliches Glück erscheinen. Eine Prinzessin zu heiraten ist freilich ein noch viel fraglicheres, aber wenn man's klug unterlässt und als einzigen Lohn seiner Klugheit nichts hat als solche hehleröder Kleinstädterei, so muss einem doch immer so was wie Sehnsucht bleiben. Eine prächtige Frau, diese kleine, dicke Kugel von Pastorin, aber ganz unangetan, einen Mann wie Schleppegrill seine Vergangenheit vergessen zu machen. Zuletzt hat doch jeder seine Eitelkeit. Und Pastoren sollen in diesem Punkte nicht gerade die Letzten sein. Er fantasierte noch eine Weile so weiter und ging bei der Gelegenheit noch einmal alles durch, was ihm der gestrige Tag, abgesehen von der kleinen Festlichkeit bei der Prinzessin, an Bildern und Erlebnissen gebracht hatte. Den Spaziergang auf Fredensborg zu, das flache Fährboot mit seinem ausgespannten Seil, daran man sich über den Parkgraben ans andere Ufer zog, den wundervollen Blick auf die Rückseite des Schlosses mit seinem Steildach und seinen Türmen und endlich den Muldenstein und das Gespräch mit Ebba. Ebba spricht doch nicht liebevoll genug von der Prinzessin und ist mir darin wieder ein rechter Beweis, wie schlecht sich Esprit und Dankbarkeit vertragen. Ist ihr etwas Pikantes auf der Zunge, so muss es heraus. Und die Pietät wird zu Grabe geläutet. Die Stockholmer Geschichte. Na, von der will ich nicht reden, die mag auf sich beruhen, wiewohl auch da viel Grund zur Dankbarkeit vorliegen mag. Aber auch jetzt noch alles, was die Prinzessin sagt oder tut, ist eine Verwöhnung. Und Ebba nimmt es hin, nicht bloß als selbstverständlich, sondern als wäre sie der Prinzessin überlegen. Und das ist sie nicht. Die Prinzessin ist nur von einer schlichteren Ausdrucksweise. Wie gut war das alles wieder, was sie gestern aus der Fülle der Erfahrung über den alten Grundweg sagte. Wobei mir einfällt, dass ich daraus eine gute Nachschrift für meinen Brief an die Dobschütz machen könnte. Der Brief ist ohnehin etwas mager ausgefallen. Und während er das sagte, nahm er seinen Platz an dem rechts neben dem Fenster stehenden Schreibtisch und schrieb auf die noch leer gebliebene Seite noch eine kleine Nachschrift, meine liebe Dobschütz. Unter unseren gestrigen Gesprächen bei der Prinzessin war auch eins über Grundtvig. Schleppegrill hatte nicht übel Lust, einen halben Heiligen aus ihm zu machen, worin ihn natürlich ironisch Penz und die Rosenberg unterstützten. Die Prinzessin aber nahm die Sache ganz ernsthaft, fast so ernsthaft wie Schleppegrill, und sagte, Grundtvig ist ein bedeutender Mann und so recht angetan, ein Dänenstolz zu sein. Aber einen Fehler hat er doch. Er muss immer etwas Apartes haben und sich von dem Rest der Menschheit, auch selbst der Dänischen, unterscheiden. Und wiewohl ihm nachgesagt wird, er stelle Dänemark so hoch, dass er ganz ernsthaft glaube, der liebe Gott spräche Dänisch, so bin ich doch sicher, dass er von dem Tage an, wo dies ganz allgemein feststände, mit allem Nachdruck behaupten und beweisen würde, der liebe Gott spräche Preußisch. Grundtvig kann nicht ertragen, mit irgendjemandem in Übereinstimmung zu sein. Hieraus, liebe Dobschütz, spricht ganz und gar der Ton unserer Tisch- und Abendunterhaltungen, und ich füge diese kleine Geschichte meinem Briefe mit allem Vorbedacht hinzu, weil ich weiß, wie sich Christine für Pastoralanekdoten und theologische Streitigkeiten interessiert, und die Frage nach der Intimsprache Gottes kann vielleicht dafür gelten. Nochmals die herzlichsten Grüße. An Christine schreibe ich morgen, wenn auch nur einige Zeilen. Er kuvertierte nun diesen Brief an die Dobschütz, zugleich die beiden anderen an Asta und Axel, und war eben damit fertig, als es klopfte. Herein! Aber das Klopfen wiederholte sich nur, so dass Holk aufstand, um zu sehen, was es sei. Draußen stand Karin, die verlegen vor sich hinsah, trotzdem Verlegenheit zu den letzten ihrer Eigenschaften zählte. Sie behändigte Holk einige Zeitungen und Briefe, die der Postbote, der sehr eilig gewesen, um Zeitersparnisses willen unten beim gnädigen Fräulein mit abgegeben habe. Das gnädige Fräulein lasse sich dem Herrn Grafen empfehlen und habe vor, mit Baron Penz einen Spaziergang zu dem Stein im Park zu machen. Der Herr Graf wüssten schon, bis zu welchem Stein. Holk lächelte, ließ sich entschuldigen und nahm dann seinen Platz wieder ein, um zu sehen, was die neueste Post gebracht habe. Die Zeitungen, die bei der momentan herrschenden politischen Windstille wenig versprachen, schob er beiseite und musterte dabei schon die Handschriften der eingetroffenen Briefe. Sie ließen sich alle leicht erkennen. Das war die des alten Petersen, das die seines Gärtners und diese hier, die Handschrift Arnes, seines Schwagers. Der Poststempel Arne Wieg bestätigte nur von Alfred, was will er? Er fasst doch sonst die Machtvollkommenheit in seiner Majordomusschaft weitgehend genug auf, um mich durch Anfragen nicht groß zu stören. Und ein wahres Glück, dass er so verfährt und überhaupt so ist, wie er ist. Ich habe nicht Lust, mich hier um Wollpreise zu kümmern oder um die Frage, wie viel Fetthämmel nach England verladen werden sollen. Das ist seine Sache, beziehungsweise Christinens. Und beide verstehen es außerdem viel besser als ich. Die Arnes waren immer Agrikulturgrößen, was ich von den Holks eigentlich nicht sagen kann. Ich meinerseits habe immer nur den Anlauf dazu genommen. Also was will er? Aber wozu mir den Kopf mit Vermutungen zerbrechen? Und dabei nahm er den Brief und schnitt ihn mit einem kleinen Elfenbeinmesser auf, aber langsam, denn er stand unter einem Vorgefühl, dass ihm der Brief nicht viel Erfreuliches bringen werde. Und nun las er. Lieber Holk, ich unterlasse es, wie du weißt, grundsätzlich, dir in deinen Kopenhagener Tagen mit wirtschaftlichen Angelegenheiten aus Holkenäs beschwerlich zu fallen. Es war auch bisher nie nötig, da dein liebenswürdiger Charakter es leicht macht, an deiner Stelle zu regieren. Du hast nicht bloß die glückliche Gabe, mit dem, was andere tun, einverstanden zu sein, sondern die noch glücklichere, wenn der Ausnahmefall mal eintritt, 5 Grade sein zu lassen. Und um es gleich vorweg zu sagen, ich schreibe dir auch heute nicht um pressanter wirtschaftlicher Dinge willen und habe noch weniger vor, ganz allgemein auf meine Lieblingspläne zurückzukommen, die, wie du weißt, dahin gehen, lieber Shorthorns als Oldenburger. Die Milchwirtschaft hat sich überlebt. Und lieber Southdowns als Rambouillet. Was soll uns noch die Wollproduktion? Ein längst überwundener Standpunkt, der für die Lüneburger Heide passen mag, aber nicht für uns. Der Londoner Cattle Market, der allein ist es, der für Güter wie die unsrigen in Betracht kommt. Meat, Meat, aber nichts mehr davon. Ich schreibe dir wegen wichtigerer Dinge, wegen Christine. Christine, wie dir die Dobschütz schon mitgeteilt haben wird, ist leidend. Ernst und nicht ernst, wie du es nehmen willst. Sie braucht weder nach Karlsbad noch nach Nizza geschickt zu werden. Aber doch ist sie krank, krank im Gemüt. Und daran, lieber Holk, bist du schuld. Was sind das für Briefe, die du nun schon seit 6 Wochen schreibst? Oder fast ließe sich sagen, auch nicht schreibst. Ich verstehe dich nicht. Und wenn ich dir von Anbeginn unserer Freundschaft an immer vorgeworfen habe, du kenntest die Frauen nicht, muss ich jetzt alles Scherzhafte, was ich früher bei dieser Bemerkung mit einmischte, daraus streichen und dir im bittersten Ernste sagen, du verstehst die Frauen wirklich nicht. Am wenigsten aber deine eigene. Meine teure Christine, unsere teure Christine, wage ich bei der Haltung, die du zeigst, kaum noch zu sagen. Ich sehe nun freilich deutlich, wie du hier ungeduldig wirst und nicht übel Lust hast, gerade mich als den Anstifter und Begründer all der Behandlungssonderbarkeiten zu verklagen, in denen du dich seit deiner Abreise von Holkenäs mit ebenso viel Virtuosität wie Konsequenz ergehst. Und wenn du dich mir und meinen früheren Ratschlägen gegenüber durchaus auf deinen Schein stellen willst, so kann ich dir ein bestimmtes Recht dazu nicht absprechen. Ja, es ist richtig. Ich habe dir mehr als einmal zu dem Wege geraten, den du nun eingeschlagen hast. Aber, mein lieber Schwager, muss ich dir zurufen, est modus in rebus. Muss ich dich darauf aufmerksam machen, dass in all unserem Tun das Maß entscheidet und dass der klügste Rat, pardon, dass ich den meinigen darunter zu verstehen scheine, sicherlich in sein Gegenteil verkehrt wird, wenn der, der ihn befolgt, das richtige Maß nicht hält und den Bogen einfach überspannt? Und das hast du getan. Und tust es noch. Ich habe dich beschworen, Christinens Eigenwillen gegenüber auf der Hut zu sein und ihrem Herrschergelüste, das sich hinter ihrer Kirchlichkeit verbirgt und zugleich immer neue Kraft daraus saugt, energisch entgegenzutreten. und ich habe dir so ganz nebenher auch wohl den Rat gegeben, es mit Eifersucht zu versuchen und in deiner Frau, meiner geliebten Schwester, die Vorstellung zu wecken, auch der sicherste Besitz sei nicht unerschütterlich sicher und auch der beste Mann könne seine schwache Stunde haben. Ja, lieber Holk, in diesem Sinne habe ich zu dir gesprochen. Nicht leichtfertig, sondern, wenn mir der Ausdruck gestattet ist, aus einer gewissen pädagogischen Erwägung. Und ich bedauere nichts davon und habe auch nicht nötig, irgendwas davon zurückzunehmen. Aber was hast du nun in Anwendung dieser, glaube ich, richtigen Sätze tatsächlich daraus gemacht? Aus Prickeleien, die vielleicht gut gewesen wären, sind Verletzungen. Aus Nadelstichen sind giftige Pfeile geworden. Und was schlimmer ist als alles, an die Stelle einer gewissen Zurückhaltung, der man den Kampf und die Mühe der Durchführung hätte ansehen müssen, an die Stelle solcher Zurückhaltung ist Nüchternheit getreten. Und ein nicht immer glückliches, weil forciertes Bestreben, diese Nüchternheit hinter Stadtklatsch- und Hofklatschgeschichten zu verbergen. Ich habe deine Briefe gelesen. Es waren ihrer nicht allzu viel, und keinen einzigen traf der Vorwurf, zu lang gewesen zu sein. Aber die Hälfte dieser wenigen beschäftigt sich mit der märchenhaften Schönheit der doch mindestens etwas sonderbaren Frau Brigitte Hansen und die zweite Hälfte mit den Geistreichigkeiten des ebenfalls etwas sonderbaren Fräulein Ebba von Rosenberg. Für deine Frau, deine Kinder, hast du während dieser langen Zeit keine 20 Zeilen gehabt. Immer nur Fragen, denen man abfühlte, dass sie nach Antwort nicht sonderlich begierig waren. Ich glaube, lieber Holk, dass es genügt, dich auf all das einfach aufmerksam gemacht zu haben. Du bist zu gerecht, um dich gegen das Recht der hier vorgebrachten Klage zu verschließen. Und bist zu gütigen und edlen Herzens, um, wenn du das Recht dieser Klage zugestanden hast, nicht auf der Stelle für Abhilfe zu sorgen. Die Stunde, wo solcher Brief auf Holkenäs eintrifft, wird zugleich die Stunde von Christinens Genesung sein. Lass mich hoffen, dass sie nahe liegt. Wie immer dein dir treu und herzlich ergebener Schwager Alfred Arne. Holk war so getroffen von dem Inhalt dieses Briefes, dass er darauf verzichtete, die beiden anderen zu lesen. Petersen schrieb vielleicht Ähnliches. Zudem war die Stunde da, wo er bei der Prinzessin erscheinen musste, vor der er ohnehin fürchtete, seine Erregung nicht recht verbergen zu können. Und er wäre auch wirklich damit gescheitert, wenn bei seinem Erscheinen alles wie sonst und die Prinzessin bei freiem Blick gewesen wäre. Dies war aber nicht der Fall, weil der Prinzessin selber inzwischen ein Brief zugegangen war, der ihr Gemüt gefangen nahm und ihr die Fähigkeit raubte, sich um Holks Benommenheit zu kümmern. Der bei der Prinzessin eingetroffene Brief war ein Brief des Kammerherrn Baron Blixen-Fienecke und lautete: Euer königlichen Hoheit, in aller Eile die gehorsamste Mitteilung, dass seine Majestät der König, der heute noch von Glücksburg nach Kopenhagen zurückkehrt, mit der Absicht umgeht, die nächsten Wochen in Schloss Frederiksborg zu verbringen, wahrscheinlich bis Neujahr. Jedenfalls gedenkt er, das Weihnachtsfest da selbst zu feiern. Es werden ihn nur wenige Personen aus seiner nächsten Umgebung begleiten, Oberst Dübler vielleicht, Kapitän Westergaard und Kapitän Lundby gewiss. Ich hielt es für angezeigt, Eurer königlichen Hoheit von diesem Entschlusse seiner Majestät in Kenntnis zu setzen. Eurer königlichen Hoheit untertänigster Blixen-Fienecke. Der erste Gedanke nach Lesung dieser Zeilen war gewesen, das Feld zu räumen und noch vor Eintreffen des Königs, also womöglich noch vor Ablauf der nächsten 24 Stunden, nach Kopenhagen zurückzukehren. War der König erst da, so war solcher Rückzug, wenn nicht unmöglich, so doch sehr erschwert, weil bei den persönlich guten Beziehungen zwischen Neffen und Tante zu klar zutage getreten wäre, dass die Prinzessin nur vermeiden wolle, mit der von ihr gehassten Gräfin Danner unter einem Dache zu sein. Also rasches Entschließen war unerlässlich. Und Abreise oder nicht? Die Frage, die den um die Prinzessin versammelten Kreis beschäftigte. Vor allem Ebba, die mehr Hoffnungen als Befürchtungen an die Möglichkeit einer raschen Rückkehr knüpfte. Denn einen so fein ausgebildeten Natursinn sie hatte und so gut ihr Schleppegrell trotz gelegentlicher Auflehnung gegen ihn und seine ewige Altertümlerei gefiel, so war ihr alles in allem die Hauptstadt, wo man die Neuigkeiten 6 Stunden früher und außerdem abends eine Theaterloge hatte, doch um ein erhebliches lieber. Die große Frederiksborger Halle war in ihrer Art ein Prachtstück, gewiss. Und wenn die Lichter und Schatten an Wand und Decke hinliefen, so hatte das seine Romantik und seinen kleinen Schauer. Aber man konnte doch nicht 6 Stunden lang von Dunkelwerden bis Schlafenszeit mit immer gleichem Interesse nach Herluft Trolle hinüberblicken und noch weniger auf die große Seeschlacht und den in die Luft fliegenden makellos. Ja, die Rückkehr, wenn die Entscheidung bei Ebba gelegen hätte, wäre rasch beschlossen worden. Die Prinzessin aber, die schon aus Aberglauben von einem Platze nicht gern fort wollte, den sie durch Jahrzehnte hin als ihren Weihnachtsplatz anzusehen gewöhnt war, verharrte ganz gegen ihren sonstigen Charakter in einer gewissen Unschlüssigkeit und war froh, als Holk bemerkte: »Verzeihung, königliche Hoheit, aber steht es denn überhaupt fest, dass die Gräfin den König begleiten wird?« »Seine Majestät, soviel ich weiß, ist voll Rücksicht gegen eure königliche Hoheit und kennt nicht nur dero Gefühle, sondern respektiert sie auch. Er lässt sich dadurch in seiner Neigung nicht beirren und kann auch nicht, wenn das Volk recht hat, das an eine Art Hexenzauber glaubt, worin die Danner ihn eingesponnen. Aber er kann in seiner Neigung durchaus beharren und die Gräfin doch drüben ins Kurzborg belassen. Er besucht sie dann jeden Tag, was ihm vielleicht noch besser behagt, als sie von Morgen bis Abend um sich zu haben. Denn jede Stunde sie mit Liebesaugen anzusehen, wenn es solche Zeiten überhaupt für ihn gegeben hat, das sind doch wohl Tempi passati.« »Wer weiß«, lachte die Prinzessin, »Sie sehen, lieber Holk, in dem Behextsein etwas wie etwa das intermittierende Fieber und glaubt man freie Tage. Das leuchtet mir aber nicht ein. Ein richtiger Zauber pausiert nicht und setzt nicht aus. Gib mir übrigens, liebe Ebba, noch einmal Blixen Fieniges Brief herüber. Ich will genau lesen, was er schreibt. Er ist der Mann des vorsichtigen Ausdrucks.« Ebba brachte den Brief und die Prinzessin las: »Es werden ihn nur wenige Personen aus seiner nächsten Umgebung begleiten. Oberst Dübla vielleicht, Kapitän Westergaard und Kapitän Lundby gewiss. Holk hat recht. Blixen Fieneke weiß zu gut, wie wir stehen, als dass er nicht wenigstens eine Andeutung gemacht haben sollte. Die Gräfin kommt nicht. Und mit meinem Neffen weiß ich mich gut zu stellen. Er ist eine Seele, gütig, der beste Mensch von der Welt. Jedenfalls brauchen wir nicht heute schon an Abreise zu denken. Aller Wahrscheinlichkeit nach wird auch Berling noch schreiben und der wird sich weniger diplomatisch ausdrücken als Fieneke.« Wirklich, am anderen Tage kam ein Billett vom Kammerherrn Berling, das zunächst die Bestätigung von dem noch bevorstehenden Eintreffen des Königs, zugleich aber hinsichtlich der Danner vollkommene Beruhigung brachte. Die Gräfin werde wieder nach eigenem Wunsch ins Kurzborg Wohnung nehmen und da selbst die Besuche des Königs empfangen. Damit war der schwanke Zustand, in dem man sich einen Tag lang befunden hatte, völlig beseitigt, und es stand fest, man blieb. Aber auch wenn das Entgegengesetzte beschlossen worden wäre, so würde sich doch der Ausführung dieses Beschlusses ein unübersteigliches Hindernis entgegengestellt haben. Die Prinzessin erkrankte. Der Charakter der Krankheit blieb freilich unaufgeklärt, was es aber auch sein mochte. Man hatte zuletzt von einem versteckten, aber gutartigen Nervenfieber gesprochen. Dr. B. von Hilleröd sprach 3-mal des Tages vor und nahm regelmäßig an dem für die Personen des Hofstaates servierten Lunch und meist auch an den anderen Tagesmahlzeiten teil. Dr. B. war der Bruder der Frau Pastorin Schleppegrell, mit der er die kleine Figur, das Embonpoint und die klugen, freundlichen Augen gemein hatte, zugleich die Wohlgelittenheit bei der Prinzessin. Er trug einen Bambus mit Goldknopf und eine goldene Brille, die er regelmäßig abnahm, wenn er etwas sehen wollte, zählte den Puls laut wie ein Klavierlehrer die Takte und plauderte gern von Island und Grönland, wo er 14 Jahre lang Schiffsarzt gewesen war. Gegen die Residenzler war er im Allgemeinen sehr eingenommen. Es ist in Kopenhagen Sitte geworden, über die Isländer zu lachen. Aber ich nenne da nur den Are Marson, der Amerika 500 Jahre vor Kolumbus entdeckte. Und Erik den Roten und Ulf den Schieler und seine ganze Sippe. Lauter Helden und weise Männer, das waren alles Isländer. Und ich beklage, dass Königliche Hoheit die Insel nicht besucht haben. Es ist ein ganz eigen Gefühl, ein Ei zu essen, das im Geyser gekocht wurde. Und vielleicht in einem Augenblicke, wo die beiden Feuerspeier noch dazu leuchteten. Dass die Isländer unsere Zeitungen um 12 Monate zu spät lesen, immer gerade die Nummern vom Jahre vorher, das ist alles eine hochmütige Kopenhagener Einbildung. Die Isländer schreiben sich ihre Zeitungen selbst, können es auch, denn jeden dritten Tag kommt ein englisches oder amerikanisches Schiff. Und wenn in Reykjavik ein Stiftsamtmann oder auch bloß ein Sisselmann gewählt wird, so ist das gerade so interessant, wie wenn sich die Kopenhagener einen neuen Bürgermeister wählen. Ach, Königliche Hoheit, ich möchte beinahe sagen, es ist überhaupt kein Unterschied zwischen einem Dorf und einer Residenz. Überall wohnen Menschen und hassen und lieben sich. Und ob eine Sängerin eine Minute lang einen Triller schlägt oder ob ein Fiedler den dapperen Landsoldaten spielt, das macht keinen großen Unterschied. Wenigstens mir nicht. Bei solchen Betrachtungen war er der heitersten Zustimmung der Prinzessin allemal sicher. Und wenn Penz und Ebba fragten, ob Königliche Hoheit nicht doch vielleicht ihren Leibarzt, Dr. Wilkins, befühlen, der ohnehin nichts zu tun habe und dann und wann daran erinnert werden müsse, dass er sein Gehalt eigentlich doch bloß für eine Sinekure bezöge, so lehnte die Prinzessin dies ab und sagte, »Nein, am Sterben bin ich noch nicht.« Und wenn ich am Sterben wäre, so würde mich Dr. Wilkins, der alles liest, aber nicht viel weiß, auch nicht zurückhalten können. Was irgendein Mensch für mich tun kann, das tut Bee für mich. Und wenn ich ihm eine halbe Stunde zugehört und während seiner Erzählungen im Rentierschlitten mit ihm gesessen oder wohl gar bei Missionar Dahlström eine rote Grütze mit ihm gegessen habe, so habe ich bei solcher Gelegenheit allemal das gehabt, was man die heilsame Gegenwart des Arztes nennt. Medico Presente, so heißt es ja wohl. Nein, Bee muss bleiben. Und was würde seine Schwester zu solcher Kränkung sagen, die gute kleine Pastorin, die ihn für so berühmt hält wie Boerhaave und ganz aufrichtig denkt, dass man die alte Geschichte wieder beleben und mit voller Sicherheit des Eintreffens vom Nord- oder Südpol aus an ihn schreiben könnte. An Dr. Bee in Europa. Die Krankheit der Prinzessin, so wenig gefährlich sie war, zog sich hin. Der König, inzwischen eingetroffen, hatte mit den Personen seiner nächsten Umgebung den linken Flügel bezogen und beschränkte sich, was die Prinzessin anging, darauf, sich jeden Tag nach dem Befinden derselben erkundigen zu lassen. Sonst wurde man seiner kaum gewahr, was teils mit seiner häufigen Anwesenheit drüben in Skotsborg, teils mit seiner Lebensweise zusammenhing. Er liebte nun mal die Vergnügungen im Freien. War nicht Hetzjagd, so war Pirschjagd, und war nicht Dachsgraben, so war Graben nach Steinbetten und Moorfunden. Ja, mitunter war er bis Finderöd und Arresedal hinüber, um von dort aus, wo seine Boote lagen, auf dem großen Arresee zu segeln. Holk, der die Kapitäne Westergaard und Lundby noch von Schleswig und Flensburg her, wo sie vorübergehend in Garnison gestanden hatten, gut kannte, suchte den Verkehr mit ihnen zu erneuern, was auch gelang, und ihm dann und wann ein paar vergnügliche Plauderstunden eintrug. Aber wenn er dann wieder allein war und nach Holkenäs hinüberdachte, kam ihm ein Gefühl schwerer Verlegenheit und Sorge. Das ging nicht so weiter. Die Korrespondenz zwischen ihm und Christine stockte völlig, aber auch die Briefe von Petersen und Arne waren noch unerledigt. Dieser letzte wenigstens musste beantwortet werden. Schon eine Woche war seit seinem Empfange vergangen. Wenn er es nicht auch mit dem noch verderben wollte, der allezeit sein bester Freund und Berater und vielleicht nur zu oft sein Anwalt in seinen früheren kleinen Kämpfen mit Christine gewesen war. Es war ein dienstfreier Tag, hell und klar, und Dr. Bee, von der Prinzessin kommend, hatte bei ihm vorgesprochen und ihn durch Hilleröder Stadtklatsch und kleine Doktorgeschichten in eine behagliche Stimmung versetzt. Diese Stimmung wollte er nicht ungenutzt vorübergehen lassen. Stimmung war schon der halbe Brief.
NDR Kultur am Abend vorgelesen. Gerd Westphal las die 15. Folge aus dem Roman Unwiederbringlich von Theodor Fontane. Diese Folge finden Sie ab sofort 7 Tage im Internet unter ndr.de/kultur sowie auch über unsere NDR Kultur App. Morgen nach den 22 Uhr Nachrichten können Sie die Fortsetzung hören.
NDR Kultur. Play Jazz.
Ashraf Sharif Khan ist der Sohn eines Sitarmeisters aus Pakistan und Viktor Marek, ein Kind der elektronischen Subkultur Hamburgs sowie Mitbetreiber des legendären Golden Pudel Clubs. Beide sind Virtuosen auf ihrem Instrument. Der eine flitzt mit den Fingern übers Griffbrett, der andere kreiert Live-Sounds aus unterschiedlichsten Gerätequellen. Kein Konzert gleicht dem anderen. Eines davon fand am 3. September vergangenen Jahres beim Festival Jazz Open im Hamburger Park Planten und Blumen statt. Tags zuvor war dort das Quartett des Hamburger Pianisten Lukas Klapp zu hören, das sich im Herbst 2021 gegründet und sich seitdem ein Repertoire erspielt hat, das im Sommer 2023 im Debütalbum Forward mündete. Bei ihrem Jazz-Open-Auftritt trafen Lukas Klapps Pianotexturen auf die unverwechselbare Trompete des Briten Percy Purslow sowie auf den mal kraftvollen, mal lyrischen Flow von Ingmar Heller am Kontrabass und Björn Lücker am Schlagzeug. Dieses Konzert ausschnittsweise im zweiten Teil dieser Play-Jazz-Ausgabe. Wir starten mit Sitar und Elektronika mit Ashraf Sharif Khan und Viktor Marek. In einem Mitschnitt, der am 3. September 2023 in einem der schönsten Parks Hamburg entstand, zu dem Sie ganz herzlich Thomas Haag begrüßt. Yeah.